War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr lieben Zeitreisenden. Heute öffnen wir eine alte Schreibtischschublade, in der Federkiele rascheln und Kerzen tropfen. Darin liegt die Geschichte von Sophie von La Roche, geboren in Kaufbeuren, die etwas wagte, das damals kaum erlaubt war. Sie schrieb, heimlich, mit Herz. Und die Welt hörte zu.
Man hört fast, wie ihr Herz klopft, wenn die Tür im Flur knarrt. Schreiben bedeutete für viele Frauen damals besser nicht. Doch Sophie wollte ihre Gedanken nicht einsperren. Diese Geschichte ist warm, mutig und voller Licht. Sie wird spannend, ohne zu erschrecken, und sie berührt sanft.
Ein Buch ohne Namen stürmt die Buchläden. Leser in ganzen Städten tuscheln. Wer hat das geschrieben? Ein geheimer Herausgeber behauptet, er habe ein Manuskript gefunden. Und irgendwo sitzt eine Frau und lauscht dem Echo ihrer eigenen Worte. Wer ist sie?
Diese Geschichte ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für alle, die neugierig sind, wie Mut klingt, wenn er auf Papier trifft. Und wie Wissen wächst, wenn eine Frau eine Zeitschrift gründet. Nur für die Töchter des Landes. Lehnt euch an, wir reisen los.
Jemand kann uns das besser erzählen als wir. Jemand, der Kerzenlicht, Kutschenräder und flüsternde Buchseiten hörbar machen kann. Bühne frei für unseren Geschichtenerzähler.
Und nimm uns mit nach Kaufbeuren, an den Rhein, in die Druckereien, dorthin, wo Worte zu Flügeln werden. Bitte erzähle uns von Sophie von La Roche.
Kaufbeuren. Im Herbst des Jahres 1730. Der Morgen riecht nach feuchtem Holz und Brot. Über den Dächern liegt ein kalter Hauch und aus einer Stube dringt das leise Kratzen eines Federkiels. Dort wächst Sophie heran, neugierig wie ein Vogel am Fensterbrett. Bücher sind für sie wie Türen. Jede Seite öffnet eine neue. In einer Zeit, in der Mädchen oft lernen, leise zu sein, lernt sie, leise zu lesen. Bald hält sie die Feder selbst. Sie schreibt, wenn andere schlafen. Sie beobachtet sorgsam, wie Herzen schlagen, wenn sie lieben, wenn sie zweifeln, wenn sie hoffen. Noch kennt kaum jemand ihren Namen, doch ihre Gedanken werden schon groß, größer als jede Stadtmauer. Als junge Frau entdeckt sie die Kraft der Briefe. Ein Brief kann trösten, er kann fesseln, er kann eine Welt bauen, in der eine Stimme frei laufen darf. Sophie beginnt, Geschichten in Briefen zu weben. Wichtige Menschen ihres Lebens schätzen ihren Geist, darunter der Dichter Christoph Martin Wieland. Zwischen ihnen fließen Worte wie ein klarer Bach. Doch Sophies Weg führt weiter. Sie wird heiraten, eine Familie gründen und weiterschreiben. Bücher sind ihre versteckten Wege, auf denen sie ungestört gehen kann, selbst wenn draußen Regeln lauern. Worte sind für sie nicht nur Sätze, sie sind Atem und der Faden, der Zukunft und Gegenwart zusammennäht. Der Rhein glänzt wie eine Silberstraße, als sie mit ihrem Mann an den Hof nahe Koblenz kommt. Über allem thront die Festung Ehrenbreitstein. Abends versammeln sich Gäste, die über Bücher sprechen, über Moral, über das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Kerzen spiegeln sich in Gläsern, Stimmen steigen wie kleine Feuerfunken. Sophie hört zu, fragt, lacht, denkt. Bald wird dieser Kreis zu einem Salon, der Name nach Ehrenbreitstein lockt. Hier reift etwas in ihr, das nach Papier verlangt. Sie spürt, dass nicht nur Männer die großen Fragen stellen dürfen und dass Antworten manchmal in den Herzen derjenigen wachsen, die niemand fragt. Nacht. Die Kerze tropft, der Docht zischelt. Sophie beugt sich über Seiten, die bald ein Buch werden. Ein Briefroman. Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Es ist die Welt der Empfindsamkeit, in der Gefühle nicht Schwäche sind, sondern Kompass. Doch es gibt Grenzen. Am Hof ist es für Frauen meist nicht vorgesehen, öffentlich zu schreiben. Manchmal wird es sogar ausdrücklich untersagt, oft jedenfalls streng beäugt. Sophie kennt die Regeln. Sie will sie nicht laut zerbrechen, aber auch nicht schlucken. Also wählt sie einen Umweg. Keine Unterschrift. Anonym. Die Worte sind mutig. Der Name schweigt. So entsteht ein Risiko, das wie ein Herzschlag im Stillen pocht. Das Manuskript reißt. In sorgsam gebundenen Lagen aus Papier, getrocknete Tinte auf hellem Blatt. Es erreicht Christoph Martin Wieland, den Gelehrten und Dichter. Er erkennt die Kraft der Seiten, ordnet, redigiert, schreibt ein Vorwort, in dem er als Herausgeber auftritt. Auf dem Umschlag steht kein Frauenname, nur ein Werk, das klingen soll. Bücherhändler nehmen es in die Hand, prüfen den Druck, schnuppern fast an der frischen Farbe. Niemand weiß offiziell, wessen Herz in diesen Briefen schlägt. Doch die Stimme darin ist so lebendig, dass viele sie sofort wiedererkennen würden, wenn Namen erlaubt wären. Jetzt ist das Buch frei. Und die Welt darf entscheiden. 1771. In Buchläden von Frankfurt bis Leipzig blättern Menschen über den frisch gebundenen Briefroman. Seiten wispern. Man liest von Tugend und Versuchung, von Wahrheit und List, von einem Fräulein, das seinen Weg sucht. Es geschieht etwas Seltenes. Das Buch verkauft sich schnell und viel. Ein Bestseller, sagen manche. Andere schütteln den Kopf, weil eine solche Empfindsamkeit sie überrascht. Zwischen den Regalen tuscheln die Kunden. Wer hat das geschrieben? Ein Mann? Eine Frau? Es heißt, ein Herausgeber habe das Werk nur gefunden. Das Rätsel macht das Buch noch begehrter. Und irgendwo lächelt Sophie still. Zustimmend und doch wachsam. Am Rhein leuchten die Abende. Gäste diskutieren, bis die Kerzen klein werden. Ein junger Dichter aus Frankfurt kommt vorbei, mit wachen Augen und schnellen Fragen. Goethe wird er heißen. In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts reist er viel, auch an den Rhein. Hier trifft er auf Sophies Kreis und auf die strahlende Gastgeberin, die die Gespräche lenkt wie ein erfahrener Steuermann ein Boot. Worte ziehen Strudel, dann wieder ruhige Runden. Man berichtet vom ungewöhnlichen Erfolg eines anonymen Romans. Sophie hört zu, stellt Fragen, lenkt, vertieft. Ihr Salon ist ein Herd. Hier wärmen sich Ideen, bis sie zu Brot werden. 1783 erscheint etwas, das es so noch nicht gab. Eine Zeitschrift nur für Mädchen und Frauen. Pomona für Deutschlands Töchter. Der Titel raschelt wie frisches Obst in einem Korb. Darin stehen Ratschläge und Beobachtungen, Reisen und Rezepte, Gedanken über Bildung und Anstand, aber auch über Mut und Neugier. Sophie will nicht nur erzählen, sie will ausstatten, mit Werkzeugen für den Kopf, die Hand und das Herz. In Druckereien klappern die Pressen, Hände bündeln Hefte mit Schnur, Mütter, Töchter, Tanten, Freundinnen lesen gemeinsam. Zwischen den Seiten wachsen neue Fragen. Und Antworten, die nicht mehr verschwinden. Sie reist. Mit Kutsche und Mut. Straßen sind holprig, Gasthäuser voll, Tinte oft zu dünn oder zu dick. Doch Sophie hält Vorlesungen, besucht Freunde, verkauft Abos, sammelt Beobachtungen für neue Bücher. Sie lebt von dem, was sie schreibt. Eine der ersten, die dies in deutscher Sprache als Beruf schafft. Auf den Märkten riecht es nach Heu und Leder, in den Zimmern nach Seife und Asche. Die Welt ist grob, aber sie fühlt fein. Und weil sie fein fühlt, beschreibt sie auch das Grobe mit Klarheit, nicht mit Angst. So wird das Reisen selbst zu einem Buch, das ihren Namen über Städte trägt. Es gibt schwere Tage. Die Welt der Höfe verändert sich, Freundschaften werden geprüft, Pläne geraten ins Schleudern. Auch in ihrer Familie gibt es Abschiede. Doch Sophies Antwort ist stets dieselbe. Schreiben. Aus Kummer werden Sätze, aus Sorge wird ein klarer Gedanke. Sie weiß, wie tröstlich Papier sein kann, wenn es die richtigen Worte trägt. Und sie weiß, dass viele Frauen genau das brauchen. Worte, die nicht kleinreden, sondern aufrichten. Pomona erscheint nur eine kurze Zeit, doch ihre Spur bleibt. Auf einmal ist denkbar, dass Töchter nicht nur hören, sondern selbst sagen, was sie wissen und fühlen. Jahre später, in einem Haus am Main, sitzen Kinder am Tisch und lauschen. Clemens, lebhaft, Worte wie Funken. Bettina, wach, neugierig bis in die Fingerspitzen. Sie sind Sophies Enkel, die später als die Brentano-Geschwister bekannt werden. Ihre Mutter, Maximiliane, ist Sophies Tochter. In diesen Nachmittagen, wenn Tee duftet und die Katze schläfrig schnurrt, erzählt die Großmutter Geschichten, die mit den Augen lachen und mit dem Herzen denken. Vielleicht ahnt sie, dass die Kinder eines Tages selbst schreiben werden und dass ihre eigene Stimme leise in ihnen weiterklingt. Offenbach am Main wird zu ihrem späten Zuhause. Abende sind hier milder und das Licht der Lampen fällt wie Honig auf den Tisch. Sophie ordnet ihre Papiere, antwortet auf Briefe, plant neue Reisen, solange die Kräfte es erlauben. Manchmal denkt sie an jene Nacht zurück, als sie zum ersten Mal wagte, ein Buch ohne ihren Namen hinauszuschicken. Wie fern das scheint. Und wie nah. Denn der Mut, den es kostete, ist derselbe, der sie auch jetzt noch an den Schreibtisch setzt. Ein Leben lang hat sie Fragen gestellt und nach Antworten gesucht. Das ist ihre Art zu hoffen. Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim gilt bis heute als erster bedeutender deutscher Frauenroman. Ein Werk, das zeigt, wie eine weibliche Figur ihre Würde bewahren kann, selbst wenn die Welt sie beugen will. Es erzählt, dass Gefühl nichts Schwaches ist, sondern eine Art Wahrheit. Wer die Seiten liest, hört eine kluge Regie der Herzen. Und wer nachfragt, findet dahinter eine Autorin, die damals lieber ohne Namen sprach als gar nicht. Das ist der elegante Trotz, für den sie berühmt wurde. Nicht schreien, sondern schreiben. Und damit weiterreichen, als Lärm je tragen könnte. Ein Briefroman. Was heißt das? Es ist ein Roman aus Briefen, die Figuren schreiben. Jeder Brief klingt anders, je nachdem, wessen Hand ihn führt. So hört man nicht nur, was geschieht, sondern auch, wie es sich in einem Herzen anfühlt. Für Sophie war das ideal. Sie konnte Stimmen erlauben, die sonst keiner hören wollte. Die sanfte, die entschlossene, die zweifelnde. In einer Zeit, in der Frauen selten öffentlich sprechen durften, ließ sie sie auf Papier sprechen. Das war eine stille Bühne, aber ein helles Licht. Und es zeigte, wie vielfältig Stärke sein kann. In Städten und Dörfern finden die Hefte von Pomona ihre Leserinnen. Man lernt, wie man Haus und Herz klug führt, wie Reisen den Blick schärfen, wie Bildung nicht nur für Jungen ist. Manche Texte sind praktisch wie ein gutes Messer, andere sind zart wie ein feiner Schal. Doch alle haben denselben Kern: Respekt für die Arbeit der Frauen, für ihre Gedanken, für ihren Wunsch, die Welt zu verstehen und nicht nur zu zieren. So wird eine Zeitschrift zum Fenster. Und durch dieses Fenster fällt frische Luft in viele Stuben. Eines Tages ist das Geheimnis kaum noch eines. Man spricht aus, was viele ahnen. Die Autorin des berühmten Romans ist eine Frau, eine gewisse Sophie von La Roche. Überraschung mischt sich mit Bewunderung. Manche runzeln die Stirn, andere klatschen. Leise, aber ehrlich. Keine Wände stürzen ein, keine Tore springen zu. Stattdessen öffnet sich ein Spalt mehr. Gerade so viel, dass ein weiterer Name hindurchpasst, dann noch einer. Das ist oft der Anfang von Veränderung. Nicht ein Schlag, sondern ein stetiges Aufgehen. Sophie bleibt Gastgeberin, Autorin, Beobachterin. Sie verbindet gesellige Wärme mit klarem Blick. Wer zu ihr kommt, fühlt sich ernst genommen. Ihre Fragen sind freundlich, aber sie zielen tief, wie Wurzeln nach Wasser. Sie will wissen, wovon Menschen leben, nicht nur, wovon sie reden. Das macht ihre Texte so lebendig. Man erkennt darin die Welt der Küchen und Salons, der Wege und Flüsse. Und immer wieder die Hände, die etwas tun. Und die Köpfe, die etwas lernen wollen. Die Zeiten werden rauer. In Europa gären Umbrüche, Kriege ziehen vorbei, auch am Rhein wird es unruhig. Viele müssen ihre Lebenspläne neu zeichnen. Sophie kennt das Gefühl, wenn die Welt schwankt. Doch sie lässt den Faden nicht fallen. Sie zeigt, dass Bildung und Güte kein Luxus sind, sondern Halteseile. Gerade dann, wenn draußen Lärm ist, braucht es drinnen klare Gedanken. So schreibt sie weiter, ordnet weiter. Und gibt dem Alltag Form, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Fürsorge. Es ist ein stiller Triumph, wenn eine Frau im 18. Jahrhundert vom Schreiben leben kann. Rechnungen werden bezahlt, nicht mit Stickereien, sondern mit Gedanken. Sophie zeigt, man kann mit Geist arbeiten wie andere mit Hammer und Hobel. Darum nennen viele sie eine der ersten deutschen Berufsschriftstellerinnen. Sie ermutigt andere, nicht nur zu träumen, sondern Spuren zu zeichnen. Jede Veröffentlichung ist ein Schritt. Jeder Schritt macht den Weg tragfähiger für die nächsten. Manchmal wird später behauptet, man habe ihr das Schreiben verboten. Sicher ist, es war vielerorts nicht gern gesehen, teils sogar untersagt. Sophie fand ihren Weg dazwischen. Nicht laut, nicht trotzig im Anschein, sondern entschieden im Kern. Anonym, wenn nötig. Offen, wenn möglich. So zeigt sie eine Form von Mut, die selten klingt wie ein Ruf, sondern eher wie das stetige Klopfen an einer Tür, bis sie nachgibt. Eine Tür hinter der Platz ist für viele Stühle mehr. In Frankfurt wächst eine Kaufmannsfamilie heran, mit der Sophie eng verbunden ist. Ihre Tochter Maximiliane heiratet in das Haus Brentano. Es ist ein lebendiges Haus, voll Stimmen, Kinder, Geschäftigkeit. Später werden Clemens und Bettina zu Namen der deutschen Literatur werden. Ihre Großmutter hat ihnen Geschichten gegeben, aber auch Maßstäbe. Aufrichtigkeit, Mut, Nachsicht. So wirkt ein Leben weiter, ohne zu drängen. Es genügt, Held zu sein, damit andere den Weg sehen. Im Winter des Lebens sitzt Sophie ein letztes Mal am Schreibtisch. Die Feder wird schwer, doch der Blick bleibt klar. Kaufbeuren, der Rhein, die Druckereien, die Salons, die Kinder, alles liegt wie eine Karte vor ihr. Sie hat Türen gefunden, wo vorher nur Wände waren. Ein Roman ohne Namen, eine Zeitschrift für Töchter, ein Leben vom Schreiben. Wenn heute Leser ihre Bücher aufschlagen, hören sie den ruhigen Takt, mit dem sie gegen Hindernisse schrieb. Nicht als Schlacht, sondern als Weg. Und dieser Weg führt weiter. Über ihr eigenes Leben hinaus.